Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch der Sprüche im 8. Kapitel. Die Weisheit spricht: Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Zucht und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, durch einen Organisationsfehler meinerseits, einfache Schusslichkeit, habe ich im Moment 3 verschiedene Konfirmandengruppen zu unterrichten. Das ist eigentlich unpraktisch. Wenn es viele Konfirmanden sind und man könnte das gut organisieren, dann hätte man eine große Gruppe. Aber es sind 3. Es ist aber auch nicht schlimm, weil wir in den 3 Gruppen intensiver uns mit dem beschäftigen können, was dran ist. Und weil natürlich 3 verschiedene Konfirmandengruppen nicht 3-mal verschiedenen Katechismusstoff kriegen, sondern im Grunde mit den gleichen Themen befasst sind. Thema im Moment: Schöpfung. Erster Teil des Glaubensbekenntnisses. Luther ist sehr barmherzig mit den Konfirmanden unserer Zeit verfahren und hat das apostolische Glaubensbekenntnis in nur 3 Teile eingeteilt, nach den 3 Personen der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vor Luther hat man gerne nach den 12 Aposteln 12 Teile gehabt. Das wären dann 4-mal so viel Erklärungen und erheblich größerer Bedarf, das zu verstehen und sich einzuprägen. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist zweifellos von den Aposteln her zusammengestellt. Man findet dieselben Aussagen wie im Bekenntnis auch im Neuen Testament, ganz deutlich, nur nicht so konzentriert hintereinander gesetzt wie in unserem Bekenntnis. Insofern könnte man das auch nach den Aposteln sortieren, aber Luther hat lieber gefragt, um wen geht es denn da eigentlich? Es geht um Gott, unseren himmlischen Vater, den Schöpfer der ganzen Welt und das heißt auch den Schöpfer unseres persönlichen Daseins. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Wenn man das so liest im ersten Buch Mose, dann haben wir ja das 20. Jahrhundert mit seiner fantastischen Auslegungsgeschichte hinter uns und wissen, dass das damals entmythologisiert werden sollte. Dass kluge Menschen darüber nachgedacht haben und gefunden haben, dass das doch sehr von unserem heutigen wissenschaftlichen Weltbild abzuweichen droht. Und dann muss man also schauen, was da Mythos ist und das eventuell behutsam beiseite setzen. So bestimmte Theologen im 20. Jahrhundert. Wenn man sich den Wortlaut genau anguckt, dann sieht man, das ist gar nicht nötig. Der Text ist bereits frei von allem Mythischen. Wer hat das gemacht? Der Verfasser, der Auftraggeber dieser Wortlaute. Das kommt direkt aus dem Bibeltext. Alle anderen drumherum, alle anderen Religionen gehen davon aus, dass es Dinge gibt, die vor der Schöpfung da sind. Dass es Dinge gibt, aus denen sich die Welt entwickelt. Übrigens auch die sogenannte wissenschaftliche Theorie von der Entstehung der Welt. Eine große, gigantische Materieexplosion, die alles in Bewegung gesetzt hätte. Was hat da geknallt beim Urknall? Wir wissen es nicht. Es ist eigentlich auch eine Vermutung über das, was passiert sein könnte. Es gibt die heimliche Vorstellung, tief verwurzelt in unserer Gesellschaft, dass es ewige Konstanten gibt, dass die Zeit ewig ist, immer schon gewesen. Anfangs der Bibel lesen wir wunderbar, wie Gott die Zeit erschaffen hat. Und das heißt, ich bin nicht an ein Rad gefesselt, das sich unaufhörlich in stetiger Wiederholung im Kreislauf dreht, sondern meine Zeit kommt aus Gottes Hand, vom Schöpfer für uns maßgefertigt. Was Gott mir an Tagen gibt, das darf ich gebrauchen. Einen Vorrat kann ich mir nicht anlegen. Das ist wunderbar barmherzig eingerichtet. Ich weiß auch nicht, wie viele Tage es noch werden. Also feiere ich am besten den Tag, der gerade ist, möglichst angemessen als Gottes Gabe. Andererseits ist mein Gott mir gegenüber nicht knauserig, was die Zeit angeht. Und das erlaubt mir manchmal enorm gelassen mit meiner Zeit zu verfahren und aufzufallen mit dem Spruch, dass Zeit ein nachwachsender Rohstoff sei. Wenn Gott will, gibt er mir morgen einen wunderbaren neuen Tag. Das heißt natürlich nicht, dass ich jeglicher Planung und Vorbereitung enthoben wäre. Ich habe schon ein paar Vorstellungen, was morgen geschehen soll. Ich habe sogar die Vorlesung für morgen schon vorbereitet. Wir dürfen planen und rechnen und tüfteln. Aber wir dürfen trotzdem die Zeit als Gottesgeschenk ganz persönlich aus seiner Hand nehmen. Und das ist wunderbar. Weiter, die Zeitgenossen Israels, und das geht bis zu einigen Zeitgenossen von uns heute, waren der festen Überzeugung, dass in den Himmelskörpern Gottheiten zu beobachten seien. Sonne und Mond haben in vielen Sprachen Götternamen als Bezeichnung. Ganz eindeutig. Und dass die Sterne bindenden Einfluss auf unser Leben haben, das kann man in jeder Zeitschrift, spätestens im Horoskop, erfahren. Sagt mal jemand sein Sternzeichen?
Fisch.
Fisch. Okay. Damit ist alles durch für Ihr Leben. Völlig klar. Ich bin Murmeltier übrigens. Warum gibt es denn nur diese blöden 12 Sternzeichen? So Schnittmusterbögen zu einigen Sternen, die astronomisch gar nichts miteinander zu tun haben, in völlig verschiedenen Galaxien sind, mit völlig unterschiedlichem Abstand zur Erde. Aber es ist ganz klar, wenn jemand Fische ist, das ist was völlig anderes, als wenn er Jungfrau wäre. Der Charakter ist damit fest geprägt. Woran soll das liegen? Die Bibel rät uns zu einem anderen Umgang mit diesen Emanationen der Gottheit. Die sagt uns, das sind Lichter am Himmel. Und da ist schon an die Menschen gedacht, an uns. Damit ich mich zurechtfinde, wenn ich nachts mal raus muss, gibt es den Vollmond. Dann ist hell. Dann kann ich sehen, wohin ich trete und eben wohin nicht. Wunderbar. Damit ich sonnig und warm hätte, hat Gott die Sonne gemacht. Und wenn man das sprachlich genau betrachtet, dann ist das im Schöpfungsbericht anfangs der Bibel so erzählt wie der Anbau von einer billigen IKEA-Lampe an der Decke. Das ist nichts irgendwie Pathetisches, sondern Gott macht da ein Licht an. Und noch eins. Und noch ein paar kleine, die Sterne. Und je besser unsere Beobachtungsgeräte werden, unsere Fernrohre, desto mehr Sterne können wir erkennen und können staunen, wie reich Gott unseren Himmel bebildert hat. Und denkt euch ruhig noch ein paar Sternzeichen dazu. Waschmaschine, 4 Sterne und in der Mitte ein paar kleinere. Könnt ihr mal suchen, wenn es demnächst recht klar ist am Sternenhimmel. Kein ewiger Kreislauf der Zeit, kein unentrinnbarer Einfluss des Himmels, keine ewige Weltseele, die in meine Existenz hineinfließt und in die mein Leben sich dann wieder verströmen müsste, sondern alles Geschöpflichkeiten, alles Geschöpfe wie wir, auf uns hingeordnet, uns unter die Füße gelegt von einem gütigen, freundlichen und gnädigen Gott. Und ein Gott schöpferisch uns und der ganzen Welt gegenüber. Das ist am Anfang der Bibel so erfahrbar wie in unserem Abschnitt in den Sprüchen Salomonis. Ein Gott der Welt gegenüber. Und schon am Anfang der Bibel ist dieser eine Gott auch Geist und auch Wort. Wie erschafft Gott denn die Sachen? Er stellt sie sich vor und ruft sie ins Dasein. Und sein schöpferisches Wort gestaltet unsere Welt. Und das tut er übrigens bis heute. In seinem Zuspruch der Sündenvergebung gestaltet er mein Leben überraschend und vollkommen neu. In seinem Wort des Evangeliums schließt er uns den Himmel auf und nimmt uns auf in seine Wirklichkeit, in seine Familie. Sein tröstlicher Zuspruch kann Zuversicht geben für die nächsten Schritte in diesem Leben, wenn man eigentlich völlig überfordert ist, damit noch weiter zu gehen. Hier wie am Anfang der Bibel erfahren wir, derselbe eine Gott ist auch Heiliger Geist, auch menschgewordenes Gotteswort in Jesus Christus. Und unter etwas anderem Namen meldet sich dieses Wort Gottes zu Wort in unserem Predigtabschnitt. Salomo entfaltet das in den Sprüchen unter der Bezeichnung Weisheit. Die Weisheit stellt sich vor und sagt, sie ist geboren vor der Schöpfung. Im nizänischen Glaubensbekenntnis ist das aufgenommen. Gott ist der Schöpfer von allem, aber der Sohn Jesus Christus ist nicht geschaffen, sondern geboren. Das ist ein ganz kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Mit dem Sohn kommt ein spielerisches Element in die Rede von der Schöpfung. Das ist wunderbar. In unserem Abschnitt lesen wir zweimal von der Weisheit, dass sie spielt vor den Augen Gottes. Und das können wir uns vorstellen wie ein kindliches Spiel heute. Wenn die Kinder spielen und die Eltern sehen das, dann freuen sie sich meistens. Denn spielende Kinder sind ganz offensichtlich gesund. Und wenn die Kinder etwas älter werden, so zwischen 20 und 30 und zum Spielen noch imstande sind, dann ist das wunderbar, dann ist die Welt auch an der Stelle noch in erheblichem Maße heil. Und warum sollte man es nach Vollendung des 30. Lebensjahres denn verlernen? Wir sind nicht nur zu irgendwelchen hohen Zwecken in dieser Welt, sondern auch ganz spielerisch in Gottes Landschaft und Garten gesetzt und da unterwegs. Vorbild, der eingeborene Sohn Jesus Christus. Und die Weisheit nimmt Verbindung auf zu den Menschen. Wir haben das Privileg, dass wir das Jahrhunderte später lesen und schon wissen von Weihnachten und den Folgen. Schon wissen von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Im Alten Testament deutet sich das an, nicht nur in den prophetischen Weissagungen, sondern auch in Stellen wie dieser. Gott hat seine Lust am eingeborenen Sohn, an seiner Weisheit, an ihrem Spiel. Und der Sohn hat Lust zu den Menschenkindern, zu uns. Da geschieht der Übergang, die Verbindung zwischen Menschen und Gott. Die Weisheit gibt eine Anleitung zu einem gelingenden Leben. Das lesen wir in unseren Versen. Zu jedem Spiel gibt es ein Heft mit der Spielregel. Ausnahme Schach, da hat es keinen Zweck. Zu jedem Spiel gibt es ein Heft mit der Spielregel. Zum Handy, zum Computer und zum Herd gibt es ein Handbuch. Beziehungsweise zum Herd gibt es, glaube ich, 8 Handbücher. Stimmt die Zahl ungefähr? In verschiedenen Sprachen. Das Problem ist, wir lesen das nicht. Das Problem ist, wir lesen die Gebrauchsanweisungen nicht und behaupten, das liege daran, dass die Abfassung, dass die Hinweise, wie wir mit dem Gerät umgehen sollen, auf dem Weg übers Koreanische von einem Franzosen aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt sei. So waren früher die Gebrauchsanweisungen. Heute sind die in der Regel gut. Wenn ihr das nächste Mal ein neues Haushaltsgerät erwerbt oder ein neues Mobiltelefon, dann lest diese Anleitung. Es bewahrt euch möglicherweise davor, das Ding auszuprobieren und es kaputt zu machen. Die Weisheit wirbt geradezu um Aufmerksamkeit. Der Christus geht uns nach. Er kommt uns ganz menschlich nahe, damit wir nur hören, was zu hören ist, wie unser Leben gelingen kann. Die Verheißung ist klar. Wer das Gegenteil der Weisheit wählt, ich kann das so, das kann ja nicht so kompliziert sein, ich probiere mal was anderes damit aus, das ist sowieso mein Gerät jetzt. Oder ich finde meine Lesebrille gerade nicht. Und was es noch für Hinderungsgründe geben mag. Ich kann kein Hebräisch. Und so. Wer das vorschiebt, der riskiert alles. Die Bibel nennt das Torheit. Das Gegenteil von Weisheit. Zusammengefasst, Leben, als gäbe es gar keinen Gott. Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott. Es ist aber doch einer da. Es gibt einen Gott. Und deshalb heißt Leben ohne Gott die Rechnung ohne den Wirt machen. Und es hat noch ein anderes Problem. Wirklich echte Atheisten sind ganz seltenes Gut auf dieser Erde. Wenn man Gott rausschmeißt aus seinem Lebenssystem und sagt, den gibt's gar nicht, dann bleibt die Stelle nicht leer. Sondern da sickert Diverses dann ein. Alles Mögliche dringt da ein. Und schließlich beachtet man eine Fülle von Tabus und ist höchst eingeschränkt in seinem Leben und in seinen Entfaltungsmöglichkeiten und sehr besorgt, dass man ja keine Regel verletzt, die doch von Menschen vorgegeben ist. Mein Leben hängt aber nicht vom fröhlichen Einverständnis meiner Nachbarn ab, sondern es hängt von dem einen Gott ab. Rücksichtnahme auf die Nachbarn ist natürlich möglich, aber das bringt mich dem Himmel keinen Millimeter näher. Alles Mögliche versucht, die Stelle Gottes zu besetzen in meinem Dasein, wenn ich sie leer räume, wenn ich den einen, der wirklich Gott ist, nicht Gott sein lassen will. Der eine lebendige Gott, der alles geschaffen hat, uns und die ganze Welt, der gibt uns seine Weisung und Anleitung zum Leben. Und es ist noch schöner, der bleibt bei uns alle Wege. Keine Firma kann sich das leisten, zu einem Gerät gleich noch einen Monteur mitzuschicken, der mir hilft und zeigt, wie das gebraucht wird und der es wieder in Ordnung bringt, wenn ich es falsch gebraucht habe. Das macht aber Gott. Er bleibt bei uns und begleitet uns und hilft uns, zurechtzukommen. Doch manche Firmen machen das. Manche Firmen sind so, dass sie einen Kundendienst bereitstellen. Von unserem Heizungsbauer, den wir demnächst beauftragen werden, erwarten wir das, dass da auch jemand kommt, wenn es mal nicht klappt. Darf ich eine Geschichte vom württembergischen Automobilbau erzählen? Einer von meinen Leuten aus der Gemeinde war beruflich im Betriebsrat einer Firma, die flache, schnelle Autos baut in Stuttgart. Und die haben einen Betriebsratsvorsitzenden gehabt, der dafür gesorgt hat, dass die Mitarbeiter ab einer bestimmten Etage günstig ein werkseigenes Fahrzeug leasen konnte. Das heißt, der fuhr sowas, wo ich mit dem Kopf oben an den Plafond angestoßen bin. Und hat mich auch mitgenommen, wenn wir zu irgendwelchen kirchlichen Veranstaltungen fahren. Ob das jetzt beim Diakonischen Werk so hilfreich ist fürs Spendensammeln, wenn man mit dem Porsche vorfährt, ist eine ganz andere Frage. Und einmal waren wir unterwegs und sahen ein anderes Fahrzeug des gleichen Fabrikats auf der Autobahn vor sich hin schleichen, also mit gemütlichen 180 Stundenkilometern. Und da hing vorne das Nummernschild so auf 7:30 schräg runter. Und ich sag zu meinem Fahrer, überhol den doch mal und wink ihn raus. Das haben wir dann gemacht. Und dann haben die Leute erlebt, wenn bei ihrem sauteuren Auto das Nummernschild nicht ordentlich montiert ist, dann taucht jemand aus dem Betriebsrat der Firma auf und bringt das unbürokratisch in Ordnung. Was der Herr Christus für uns tut, ist noch besser. Das ist noch schöner. Und das ist nicht nur überraschend und mal und ein Höhepunkt im Leben eines Christen, sondern er begleitet uns auf Schritt und Tritt und sorgt für uns alle Zeit und alle Wege. Falls etwas sein sollte, der Heiland ist schon da. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.